Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andreas Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Andreas, schön, dass du heute bei mir bist. Und heute haben wir ein relativ großes, wichtiges Thema, das Thema KI. Wie ist denn eigentlich deine Berührung mit KI im Moment?
Ah, Jörg, danke für dieses Gespräch heute wieder. Ich glaube, KI berührt mich mehr als umgekehrt. Aber tatsächlich, um ehrlich zu sein, so die klassischen Sachen, ChatGPT und so, nutze ich schon, weil ich merke, es macht bestimmte Dinge einfacher, im Wesentlichen, wenn ich Kochrezepte suche.
Okay, ja, also mir geht das auch so, wobei ich immer nicht weiß, was kann man eigentlich bei ChatGPT hochladen, was macht man mit den Ergebnissen, muss man das nicht in irgendeiner Form transparent machen? Und deswegen haben wir uns heute zwei absolute Profis eingeladen in unserem Österreich-Podcast. Ich begrüße zum einen Dr. Heidi Scheichenbauer. Hallo Heidi, du bist tätig, das musst du jetzt einmal selber erklären, in einem ganz, ganz bestimmten Institut in Wien.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite am Research Institute. Klingt einmal sehr nach nur Forschung, aber wir machen Forschung und Beratung im Bereich digitale Grund- und Menschenrechte. Uns gibt es seit 10 Jahren mittlerweile. Und wir haben den Schwerpunkt in den letzten Jahren auf Datenschutzrecht gehabt, weil die DSGVO natürlich ein alles beherrschendes Thema war. Und es gibt aber mittlerweile viele andere Digitalisierungsrechtsakte, wie die KI-Verordnung oder den AI-Act. Und das beschäftigt natürlich unsere Kunden auch sehr intensiv. Und wir haben eine eigene Non-Profit-Sparte, das Network for Data. Und ich leite dieses Netzwerk und wir versuchen hier den NGOs zu helfen in Datenschutzfragen, in Fragen betreffend AI-Act und haben hier sehr, sehr viele spannende und herausfordernde Aufgabenstellungen.
Okay, genau. Und dann kommen wir noch zu unserem zweiten Gast, den wir eingeladen haben, Dragana Schönborn von unserem Sponsor Direct Mind. Dragana, du bist heute auch dabei, denn du stellst wiederum auf der Beratungsseite sicher, dass alles seine Richtigkeit hat, was AI angeht, richtig?
Genau, richtig. Und auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Und genau, also kurz zu meiner Person. Ich bin Legal Counsel bei Direct Mind und Direct Mind ist die führende Dialog-Marketing-Agentur in Österreich im Non-Profit-Fundraising. Unsere Geschäftsführerin war ja schon zu Gast bei euch im Februar bei einem Podcast. Also wer mehr über die Tätigkeit von Direct Mind erfahren möchte, kann gerne da auch kurz reinhören.
Und ja, gut. Unsere Rechtsabteilung. Genau, heute geht es natürlich darum, was du machst und das ist vor allen Dingen, beschäftigst du dich mit dem Thema Recht, genau, Legal, du hast es schon gesagt, und vor allen Dingen auch mit allem rund um KI, richtig?
Richtig, also wir befassen uns seit 2023 schon intensiv mit dem Thema KI. Mit Heidi und dem Research Institute arbeiten wir auch schon eng seit über 5 Jahren, ja seit 2020. Schon eng zusammen, genau. Uns war relativ schnell klar, auch wo die ersten Fragen von den Kollegen kamen, auch bezüglich Output, Urheberrecht, Nutzung der Werke. Also, dass das kein vorübergehender Hype ist und dass auch unseren Arbeitsalltag stark prägen wird.
Was es auch getan hat, ne, Andreas?
Absolut, Lud. Jetzt habt ihr ja mit so wahnsinnig tollen Begriffen um euch geworfen. Also Legal Counsel, aber auch AI Act, DSGVO, also alle diese Dinge, die einem ja die Lust an technologischen Fortschritt nehmen. Ja, also ich denke mir immer, lasst mich doch meine KI erstmal benutzen, er über diese Regeln nachdenkt, aber natürlich bin ich da wahrscheinlich einer der naiven Nutzer. Aber die Frage an euch, was sind denn so die zentralen Fragen, die gemeinnützige Organisation euch in diesem Kontext stellen? Also was ist das Thema, was die NGOs tatsächlich auch berührt.
Dragana, vielleicht magst du mal anfangen.
Ja, gerne. Also ich habe schon erzählt, dass wir uns seit 2023 intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir haben bereits Anfang 2024 eine KI-Richtlinie bei uns im Unternehmen etabliert. Und eben, einer so der ersten Fragen waren, darf ich das Werk, das KI-generierte Werk überhaupt nutzen, auch für kommerzielle Zwecke? Wie sieht es mit den Urheberrechten aus? Und sowohl in Österreich als auch in Deutschland ist es ja so, dass nur eine natürliche Person Urheber sein kann. Also ChatGPT kann nicht Urheber des Werkes sein. Und die Frage ist dann, ist die Person, die promptet, Urheberrechte? Urheber und hat Urheberrecht an diesem Werk. Und das ist auch etwas tricky, weil damit man Urheber ist, muss das Werk eine gewisse Schöpfungshöhe haben. Heißt, die menschliche Gestaltung muss eine gewisse Höhe haben, eine gewisse Größe. Und da wird es aber oft auch daran scheitern, dass die Prompts nicht spezifisch genug sind. Das ist oft meist nur, ich meine, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr euch einen Text generieren lässt, sind es meist ein, zwei Prompts oft und dann hat man schon oft einen fertigen Text. Und damit man Urheber ist, bedarf es wirklich spezifische Prompts, viele Prompts. Und da raten wir auch unseren NGOs oder auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie, wenn sie Urheber sein möchten, dann auch natürlich spezifisch prompten und das auch dokumentieren.
Aber Heidi, jetzt bin ich verwirrt. Hat Dragana gerade gesagt, dass wenn mein Prompt nur ist, bitte formuliere den Text um oder schreib mir drei neue Absätze, dass das dann gar nicht reicht, um das zu verwenden?
Zum Verwenden schon, aber man kann es nicht schützen lassen in der Regel. Und das oft ist die große Frage, ist der Output, gehört der jetzt uns oder gehört er dem KI-Tool-Anbieter? Dürfen die das weiterverwenden?
Okay.
Und hier ist einfach sehr wichtig, dass man sich mit den AGB von Anbietern, wenn man Drittanbieter-Tools verwendet, beschäftigt, was die dort drin stehen haben und wie das mit den Verwertungsrechten ist und eben die Urheberrechte.
Aber brauche ich denn überhaupt das Urheberrecht an einer Fundraising-Mail zum Beispiel oder an einem Newsletter oder so? Ist das wichtig an der Stelle?
Ich glaube in der Praxis durchaus, weil es ist auch ein kompetitiver Markt und es wird, glaube ich, immer wichtiger, dass man auch die eigenen, nennen wir es mal, Betriebsgeheimnisse schützt und die Verwertungsrechte sich sichert. Und die Dragana weiß es noch besser, weil sie dieses Thema sicher auch haben werden, wie das bei den Mitbewerbern ausschaut, mit den, ob das Mailing jetzt vielleicht sogar ähnelt und man glaubt, das ist ein Prompt gewesen, der vielleicht der eigene Prompt war und solche Dinge. Es ist recht spannend, jetzt sich das anzuschauen, wie der Markt sich entwickelt.
Aber aus unserer Sicht, Andreas, ist das doch, ob jetzt, keine Ahnung, die Organisation X ein ähnliches Mailing verwendet wie die Organisation Y, ist doch, abgesehen mal davon, dass man Wörter ja auch nur schwer schützen kann, ist doch nun völlig egal, oder?
Naja, in der Vergangenheit war es ja immer schon auffällig, dass Mailings sich sehr ähneln, also sogar von der Bildsprache, von der Ansprache, von der Haptik und von der Optik. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich auch vorher immer schon passiert ist, dass man sich die besten Mailings angeschaut hat und da jeweils die Sachen für sich kopiert hat oder übernommen hat. Kopiert ist vielleicht das falsche Wort. Ich finde es aber insbesondere spannend und dann nochmal an Dragana, weil Direct meint, ihr macht ja relativ viele, also nicht relativ, ihr macht viele Mailings für viele Organisationen. Da ist ja sowieso schon mal die Frage, wie grenzt ihr das ab, dass jede ihren eigenen Stil bekommt?
Ja, da sind natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketingbereich immer im Austausch mit den jeweiligen NGOs und die kennen natürlich die Ziele, die Mission der NGO und natürlich gibt es teilweise Überschneidungen, aber doch ist jede NGO sehr individuell und man weiß, was da die Zielgruppe ist, welche Personen man ansprechen möchte, welche Spender man ansprechen möchte. Und unsere Kolleginnen und Kollegen sind ja Marketing-Profis und also die wissen schon genau, wie man das gestalten muss, dass die entsprechenden Spender angesprochen werden.
Aber Heidi, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Du bist ja im Bereich Digital Human Rights tätig und Verzeihung. Insofern würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Also das eine ist ja jetzt Urheberrecht, ganz spezieller Fall auch rechtlich. Aber das andere ist ja, dass wir immer wieder Organisationen, gemeinnützige Organisationen haben, die sagen: Na ja, wie gehen wir denn jetzt in der Kennzeichnung damit um? Und wie gehen wir auch im Einsatz damit um? Ne? Weil es gibt ja viele Befürchtungen, zum einen, keine Ahnung, KI killt alle Jobs in so einer Organisation oder auch umgekehrt. Also gibt auch viele Spendende, die sagen, ich will gar keine Briefe von der KI bekommen oder so. Und irgendwie muss man das ja transparent machen. Ne? Wie ist das auch ein Thema, mit dem du konfrontiert bist und wie löst man das?
Ja, sind wir natürlich, weil der AI-Act hat Kennzeichnungspflichten vorgesehen für Deepfakes. Da gibt es natürlich schon die große Diskussion, wann ist es ein Deepfake und wann ist es so offensichtlich KI generiert, dass es eh kein Deepfake ist. Und da gibt es Kennzeichnungspflichten und die Diskussionen sind dann, gehen so in die Richtung, wie groß muss der Transparenzhinweis sein, wo muss er stehen, wie muss er genau ausschauen. Es wird Leitlinien geben dazu. Es ist noch nicht alles veröffentlicht von der EU-Kommission, was wir brauchen. Das heißt, wir sind teilweise noch in einem Pionierstadium und müssen herum experimentieren.
Aber die spannende Frage ist ja, wofür brauchen wir das? Also um mal ehrlich zu sein, also wenn ich ein cooles Mailing mache mit KI, das tatsächlich in der Lage ist, vielleicht besser als ich und mein Team Spenderinnen und Spender auf ihre eigenen Bedürfnisse anzusprechen, indem ich zum Beispiel nach Personas selektiere und sie sehr genau anspreche und sie damit eine höhere Spendenquote haben und ich damit natürlich noch mehr gesellschaftliche Themen finanziell tragen kann, dann ist das ja ein guter Output. Warum machen sich Menschen denn überhaupt einen Kopf, dass es dafür jetzt auch eine Kennzeichnungspflicht geben soll? Bin ich da jetzt zu naiv, Heidi, oder sind wir da überbürokratisch?
Nein, weil die Menschen sollen weiterhin informierte Entscheidungen treffen können und je mehr das Ganze in Richtung Manipulation, und das kann auch für positive Zwecke natürlich erfolgen, eine Manipulation eingesetzt wird, desto vor allem wird es auch ethisch fragwürdiger, wie weit man hier gehen will. Ich habe schon öfter gesagt, es kann sein, dass ihr rechtlich alle Anforderungen erfüllt mit eurer Kennzeichnung, aber überlegt euch, ob dieses KI-generierte Video, ob ihr das auch ethisch für vertretbar hält, weil das Ganze ist nie passiert. Und das ist sehr, sehr eine schwierige Entscheidung oft natürlich.
Jetzt ist Ethik ja immer vom Zeitgeist abhängig. Und ich provoziere da jetzt mal ganz bewusst, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, damit ihr das einordnen könnt. Ich habe den Eindruck, dass diese gesamten Themen KI und alles, was dazu gehört, für viele Menschen, die es nutzen, die eine andere Vorstellung davon haben, was anständig ethisch ist, als wir es hier gerade formuliert haben. Wie können wir damit umgehen eigentlich, dass wir die Erwartungen, die gerade junge Prompter, heißen die so Dragana Prompter, also Menschen, die KI nutzen, die ja an der Stelle sagen, eigentlich ist mir das vollkommen Schnurz, was Bürokratie und EU denkt, sondern das ist für mich ein Tool, wo ich meinen Job gut machen kann. Was sind so eure Gegenargumente? Vielleicht erstmal du, Dragana.
Na, als Juristin ist mir natürlich immer wichtig, auch gesetzeskonform zu handeln. Es gibt da auch nicht umsonst den AI-Act, es gibt nicht umsonst Transparenzpflichten und ethische Grundsätze. Und ich glaube, es ist wichtig für die Gesellschaft, auch diese moralischen und ethischen Grundsätze immer einzuhalten und gewisse Grenzen zu haben, damit wir KI-Tools, KI-Anwendungen ethisch nutzen. Weil wo sind sonst die Grenzen? Also sonst artet das ja irgendwann aus und die KI macht, was sie möchte. Und
also das mit den Grenzen, das artet ja sowieso gerade überall aus. Amerika, Ukraine und. Sag mal, Heidi, haben wir eine Chance, diese Grenzen zu halten aus deiner Sicht?
Ist fast eine philosophische Frage natürlich, weil die großen Anbieter wie Meta oder andere lassen natürlich lauter Fake-Videos laufen auf ihren Plattformen, die da nicht sein dürfen in der Form. Und es ist ihnen egal, weil es aus Kapitalismus-Sicht sich auszahlt. Ich glaube trotzdem, wir haben eine Chance, weil wir gerade in Europa jetzt intensiv solche Dinge diskutieren und Sachen wie der AI-Act, der auch ethische Grundsätze mit verankert hat, werden oft kopiert und in anderen Ländern verwendet. Das heißt, wir haben ganz oft haben wir eine Vorreiterrolle. Und auch wenn es jetzt gerade so aussichtslos ausschaut, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, um die Welt noch einmal zum Nachdenken zu bewegen.
Also auch gerade in KI die moralische Fahne hochhalten und sagen, hey, wir haben ja aus dem Humanismus, aus dem christlichen Glauben heraus Werte erarbeitet, die lassen wir uns jetzt durch neue Technologien nicht nehmen. Kann man das so zusammenfassen, Heidi?
Ja, kann man so zusammenfassen. Und eben der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Und das habe ich in vielen Jahren DSGVO-Beratungen schon den NGOs gesagt. Profiling kann wichtig sein, aber schaut, dass ihr Grenzen einhält und nicht alles macht, was technisch geht.
Aber jetzt, Heidi und Dragana, haben wir ja, also sprechen wir über die Fälle, ne, Deepfake und so, ne, wo wir sagen, okay, da wird versucht, mit KI was zu manipulieren. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Beispiele, gerade aus unserer gemeinsamen Schnittmenge bei gemeinnützigen Organisationen, dem Fundraising, wo beispielsweise in Amerika gibt es eine KI-Lösung, die quasi das Fundraising, also mit dir Fundraising macht, sobald du auf die Website der entsprechenden Universität gehst. Sind das alles Dinge, wo du sagst, das ist Fortschritt? Oder wo du sagst, das muss man sich auch genau angucken, weil egal, wo KI eingesetzt wird und wozu, wir müssen uns immer in einem bestimmten Rahmen bewegen? Oder gibt es Punkte, wo du sagst, nee, das ist toll, da müssen wir einfach Innovationskraft einsetzen? Heidi.
Ich finde, man kann sich mal alles anschauen. Innovation klingt sehr gut, aber Innovation um jeden Preis nicht. Und man soll sich in den Organisationen natürlich Platz für Experimentierräume schaffen, aber auch genau bewerten, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Und mit Risiken meine ich nicht nur für die NGOs selbst, sondern auch für die Betroffenen, die sie als Spenderinnen gewinnen oder halten wollen. Also Selbstabschätzung bleibt eine Pflicht. Man muss es selber einschätzen, das ist ganz wichtig.
Unbedingt, unbedingt. Dragana, wie siehst du das? Andreas hat es ja schon angesprochen mit Amerika. Die Amerikaner sind in vielem, Deepfake ist das eine, aber eben auch diese Spendenidee zum Beispiel kommt auch aus Amerika, sind viel weiter. Die Regeln sind dort, wie soll ich sagen, etwas laxer. Hast du Angst, dass wir hinterher mit unseren Regeln und unserer DSGVO und all unseren Richtlinien ins Hintertreffen geraten? Oder wie siehst du das im Markt?
Nein, also das sehe ich nicht. Und ich glaube, dass es ein Riesenvorteil ist, wenn wir korrekt und gesetzmäßig sozusagen da handeln. Und es gibt ja trotzdem auch bei uns in Europa genügend innovative Ideen und das ist erst der Anfang. Und KI wird auch, glaube ich, den Menschen nie ganz ersetzen, auch vor allem nicht im Non-Profit-Bereich. Es dient als Ergänzung, es dient dazu, unsere Arbeit zu optimieren, aber im Vordergrund bleibt der Mensch und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Und die Innovationen werden sowieso kommen und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg.
Aber dann kommen wir nochmal zurück, jetzt nochmal ganz pragmatisch für unsere Hörerinnen und Hörer. Was muss ich denn als gemeinnützige Organisation, als Fundraiser beachten, wenn ich KI einsetze? Vielleicht einfach mal so die drei wichtigsten Dinge, die ich mir dabei überlegen muss, Dragana.
Die man als Fundraiser beachten muss. Gute Frage. Also aus rechtlicher Sicht oder
klar, also was
genau,
also,
okay.
Ne, also klar, wenn ich KI einsetze, genau. Ich schreibe einen Prompt, aber genau das, was du gedacht hast. Also muss ich überlegen, kann ich das fürs Urheberrecht sichern? Ne? Oder was sind so diese drei Überlegungen, die du beispielsweise immer sofort hast, wenn ein Kunde sagt, komm, wir setzen KI in großem Stil an?
Genau, also natürlich der Umgang auch mit Betriebsgeheimnissen, vertraulichen Informationen. Also solche Informationen sollte man natürlich nicht blind einfach in beispielsweise ChatGPT eintippen. Das ist ein Riesenpunkt. Dann ein Umgang mit personenbezogenen Daten. Dafür braucht es auch eine rechtliche Grundlage nach der DSGVO. Auch hier darf man natürlich nicht blind einfach irgendwelche Daten einsetzen. Und das ist das, was ich jetzt aus meiner Sicht immer natürlich beachte.
Aber nur mal ganz konkret nachgefragt. Also das bedeutet, wenn ich jetzt, keine Ahnung, für Save the Children oder so arbeite, dann nenne ich nicht den Namen der Organisation oder darf ich dann lade keine vertraulichen Papiere hoch oder wie meinst du das?
Ja, genau. Also den Namen natürlich. Also der ist ja auch allgemein bekannt und der ist auch nicht in dieser Hinsicht nicht schützenswert. Aber natürlich geht es um heikle vertrauliche Informationen, Marketingstrategien, die jetzt nicht öffentlich bekannt sind, was wirklich ein Betriebsgeheimnis darstellen kann. Und man weiß ja auch, dass ChatGPT auch Daten, die man eintippt, auch zu Trainingszwecken verwenden kann. Da gibt es auch Einstellungen, beispielsweise in ChatGPT, dass man das ausschaltet was auch und deaktiviert, was sinnvoll ist. Da gibt es natürlich auch beispielsweise ChatGPT Business. Da, also meines Wissens nach wird da mit den Daten und dem Input nicht trainiert. Genau, aber es geht immer um diese heikle, schützenswerte Daten. Man muss sich fragen, haben diese Informationen, die ich da eingebe, einen wirtschaftlichen Wert? Und genau.
Das verstehe ich tatsächlich, Ragana, dass diese Frage, was gebe ich ein, was lasse ich bearbeiten, ja letztendlich dann auch mein PC, mein Unternehmen verlässt und dann irgendwo im KI-Universum verarbeitet wird. Das ist ein Aspekt, glaube ich, den viele vielleicht unterschätzen, weil wir haben ja alle den Eindruck, es ist eh alles schon öffentlich. Ne? Also ich habe die Jahresberichte der Organisation, wir haben die ganzen Spendenmailings, die Social-Media-Posts, die sehen wir alle schon. Aber trotzdem dieser eine Grad zu sagen, aber stopp, denk dran, diese Information nicht rauszugeben, das ist schon mal wichtig. Aber wenn ich es aus Versehen gemacht habe, Heidi, was habe ich denn dann für Möglichkeiten, dass ich dann wieder die Hoheit über meine Daten zurückgewinnen kann?
Wenn ich das schon gemacht habe, habe ich hoffentlich mir vorher die AGB der Anbieter zur jeweiligen Lizenz angeschaut, weil wenn ich das nicht gemacht habe, dann weiß ich auch gar nicht, was da versprochen war und was nicht. Also Richtschnur ist, Gratis-Tools bitte nicht verwenden, immer kostenpflichtige, weil da habe ich zumindest in der Regel eine Verpflichtung, dass gewisse Dinge nicht passieren. So wie die Tregana vorher auch gemeint hat, gibt es auch Zusicherungen, teilweise zumindest, dass die Sachen nicht verwendet werden für KI-Training, die Geschäftsgeheimnisse. Es können ja auch im Worst Case nämlich die eigenen Geschäftsgeheimnisse rauskommen im Output, wenn jemand gut prompten kann. Und das ist natürlich blöd. Bei personenbezogenen Daten hat man das Problem, dass man die dann meistens nicht mehr wirklich zurückholen kann, weil es ist dann schon passiert. Aber da kann man dann natürlich Verfahren haben. Man muss sich immer überlegen, habe ich jetzt ich als Organisation einen zivilrechtlichen Anspruch unter Umständen gegen den Anbieter und weiß, was er versprochen hat und vertraglich zugesichert hat? Und habe ich betroffenen Daten irgendwo und ist es ein Datenschutzproblem und kann ich da zumindest zur Datenschutzbehörde gehen und sagen, ihr müsst da jetzt was machen, weil da passieren irgendwie schlimme Dinge. Also ja, es ist oft schwierig. Im Idealfall habe ich On-Premise-Lösungen. Ich habe selbst was im Haus, aber das ist natürlich für viele NGOs eine Herausforderung, sowas auf die Beine zu stellen. Die Direct Mind hat teilweise sehr gute Lösungen, aber natürlich jetzt nicht so ChatGPT und solche ähnlichen Dinge. Ja.
Also so eine Fundraising-KI, eine FI, eine Fundraising-Intelligenz, das wäre ja sicherlich auch klug. Aber jetzt mal so aus eurer Einschätzung, wir reden ja jetzt quasi über so High-Level, ne? Wie schütze ich, wie mache ich das? Also ich packe alle Spenderdaten rein, lass mir Personas über KI erstellen, lass mir eine Verlinkung zu den Social-Media-Posts geben. Das sind ja alles Dinge, die man theoretisch und praktisch machen kann. Aber machen das denn überhaupt die NGOs? Also andersrum gefragt, erstmal an dich, Dragana, aus eurer Einschätzung, aus der Dienstleistersicht, wie nutzen denn eigentlich im Durchschnitt die gemeinnützigen Organisationen die künstliche Intelligenz? Oder nutzen sie sie überhaupt? Das ist ja die große Frage.
Ja, vielleicht kann ich kurz zu unserem KI-Tool was erzählen, was natürlich auch unsere Kunden, unsere NGOs betreffen wird, weil wir haben eine umfassende Fundraising-Plattform bei uns in-house entwickelt und die beinhaltet unter anderem eine KI-Analyse von bestehenden Spenderinnen-Daten. Und damit wird es dann in Zukunft möglich sein, sozusagen die postalischen Aussendungen und Mailings noch spezifischer zu gestalten und noch besser sozusagen die Zielgruppe zu definieren. Und das wird natürlich, das haben wir für unsere Kunden entwickelt und ja, das wird auch den Markt reformieren und prägen.
Aber Heidi, ist das aus deiner Sicht, ist das in Ordnung, dass da auf einmal innerhalb eines Marktes so ein Machtvehikel entsteht wie Direct Mind mit diesen ganzen Erfahrungen und Tools?
Ja, muss ich jetzt natürlich sagen, dass es in Ordnung ist, weil wir beraten die Direct Mind und wir haben eine Sparring-Partner-Funktion und schauen eben, ob das rechtlich in Ordnung ist. Und wir haben aber auch Ethik-Diskussionen, wie weit kann man gehen. In den Organisationen selbst hat man meistens das Marketing und die müssen diskutieren natürlich mit den Juristinnen und Juristen. Und das ist, also wir schauen, dass es rechtskonform erfolgt und auch ethisch vertretbar ist.
Heidi, bei der Gelegenheit nochmal eine Frage. Ich habe immer wieder das Thema mit gemeinnützigen Organisationen, die sagen, wir müssen ja im Grunde unsere, keine Ahnung, ehrenamtlichen, spendenden Unterstützer, Förderer, also alle, die mit uns zu tun haben, eigentlich darüber informieren, dass wir KI einsetzen. Das ist ja auch vorgeschrieben, ist alles in Ordnung. Aber in welchem Maße tun wir das? Ne? Ich kann so einen ganz kleinen Hinweis in den AGBs oder im Impressum oder irgendwo geben, oder ich kann das relativ prominent in den Fokus rücken. Was würdest du sagen, jetzt mal unabhängig von der rechtlichen Betrachtung, was macht Sinn, auch um weiterhin das Thema Vertrauen, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist für die NGOs, um das zu stärken?
Ganz klare Antwort, prominent kennzeichnen und sagen, dass man das macht, die Trustworthiness steigt einfach dadurch, und ich halte es auch für Wettbewerbsvorteilsthema, also ein Thema, dass man den Wettbewerb und seine Position am Markt stärkt, wenn man hier transparent darüber informiert, dass das erfolgt, und sehe das als keinen Nachteil. Ich halte es für eher gefährlich, wenn man es gar nicht macht, weil man muss ja nicht über jeden KI-Einsatz informieren, nur über gewisse, und ich halte es für ganz wichtig, dass man das möglichst transparent kommuniziert und so vertrauenserweckend am Markt auftritt als Non-Profit-Organisation.
Dragana, du nickst gerade. Siehst du das aus rechtlicher Sicht auch so?
Absolut. Also Transparenz ist somit der wichtigste Punkt. Und das Vertrauen schafft ja auch Vertrauen, Transparenz. Und ja, das ist sowohl, glaube ich, euch, Heidi, und genau, und dem Research Institute und uns Direct Minds mit das Wichtigste.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, ein bisschen in die Zukunft gerichtet an euch beide. Was glaubt ihr, wie sich das entwickeln wird? Also ich meine, ihr lebt beide gut davon, auf der rechtlichen, auf der Beurteilungsseite. Aber jetzt nur mal zu KI selber. Also viele sagen ja, das dauert jetzt nicht mehr lang. Und dann haben wir tatsächlich, wird KI ein ganz großes Thema und auch massiv in die bestehende Welt eingreifen. Heidi, du bist beim Research Institute, ihr beschäftigt euch sicherlich auch nicht nur mit dem Aspekt Datenschutz. Wie ist deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, dass es derzeit noch ein ziemlicher Hype ist. Man wird so in ein, zwei Jahren wissen, wo die KI wirklich ihren sinnvollen Platz hat und wo sich es auch nicht bewähren wird. Ich glaube, die Menschen werden Gott sei Dank weiterhin sehr wichtig bleiben in diesem Geschehen. Und ich glaube auch, wir werden drauf kommen, es gibt Limitations, wo es überhaupt keinen Sinn macht und wo wir eigentlich überfordert sind mit diesem Massenoutput, den wir da schaffen. Also es wird sich zurechtstutzen und es wird eine gute Symbiose geben aus Mensch und KI. So wäre meine Einschätzung.
Jetzt beschäftigt ihr euch beide ja sehr beruflich bedingt mit den Risiken, mit den Schattenseiten, mit dem großen Moloch KI. Habt ihr trotzdem aus eurer Einschätzung, so vielleicht meine letzte Frage an dich erstmal, Dragana, gibt es für dich trotzdem so einen positiven Bezug zu KI? Und wenn ja, wie lautet der?
Ja, natürlich, also weil es einfach den Arbeitsalltag enorm erleichtert und Prozesse beschleunigt. Also wenn ich früher für eine Aufgabe vielleicht 5 Stunden gebraucht habe, kann ich die jetzt in 1-2 Stunden erledigen. Also ich sehe das Positive, ich sehe die Risiken, aber ich sehe auch, wie das den Arbeitsalltag erleichtert und unterstützt. Und wie gesagt, das habe ich vorher schon erwähnt, ich glaube nicht, dass es auch nicht bei uns die Menschen ersetzen wird, aber es ist eine Unterstützung und wie die Heidi gesagt hat, eine Symbiose, die man ja nutzen kann und nutzen soll. Ja,
und Heidi, wo nutzt du jeden Tag KI?
Jeden Tag ist eigentlich, ich nutze es nicht jeden Tag, wenn ich es nutze, dann nutze ich ChatGPT und ähnliche Dinge, um schnell Informationen herauszufinden. Sinn macht es dort, wo ich schon eine Ahnung habe. Wenn ich keine Ahnung habe, macht es überhaupt keinen Sinn. Und im Marketingbereich nutzen wir es ein bisschen, aber jetzt auch noch nicht so, dass das bei uns ein Standardprozess wäre. Also so für Wissensextraktion, Zusammenfassungen, man muss aber überall nochmal drüber schauen. Das ist ganz egal, was man macht, der Output muss kontrolliert werden. Das ist etwas, was wir merken und die Dragana, glaube ich, auch merkt, dass das extrem wichtig ist.
Absolut. Also ein Faktencheck ist immer wichtig. Und man weiß ja auch, und das ist mittlerweile bekannt, dass auch ChatGPT sehr gerne halluziniert. Und genau, also ist immer wichtig, die Fakten zu prüfen.
In diesem Sinne, wir halluzinieren nicht, sondern bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Das waren ganz, ganz spannende Einblicke und vielen Dank nach Wien. Und
dieser Podcast ist komplett ohne KI aufgenommen worden. Vielen Dank, Dragana und Heidi.
Danke. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.